Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Der Frühling hat zwar gerade erst begonnen, aber wir wissen natürlich schon jetzt, er ist zu warm. Das sagen uns diverse Klimamodelle, auf die sich Medien und Politik immer wieder beziehen. Und auch bei den teuren Maßnahmen gegen CO2 spielen diese Modelle eine wichtige Rolle. Doch wie werden die Daten eigentlich erhoben und wie aussagekräftig sind sie? Darüber spreche ich jetzt mit dem Diplom-Meteorologen Klaus Eckert-Pulz, ehemaliger Leiter der Wetterämter Essen und Leipzig. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Pulz, Sie sind auch Autor beim Europäischen Institut für Klima und Energie. Dort beschäftigen Sie sich schon lange mit den sogenannten Klimamodellen. Was verstehen wir überhaupt darunter?
Das Klimasystem ist mehr als die Atmosphäre. Das heißt, die Klimamodelle müssen Rückkopplungen mit der Kryosphäre, das ist das Eis, das sind die Pole, mit der Hydrosphäre, das sind die Meere, 70% Meere, mit den Gesteinen, also mit all dem, was aus der Erde rein und raus geht. Das heißt, die Klimamodelle haben es mit einem viel größeren stochastischen System zu tun, als wir es in der Meteorologie alleine haben.
In den Medien wird uns ja immer wieder signalisiert, dass die gängigen Klimamodelle eigentlich alle zu den gleichen Ergebnissen kämen, nämlich, dass wir immer neue Hitzerekorde brechen. Was können denn diese Modelle tatsächlich abbilden und was nicht?
Wenn wir die Klimamodelle, und ich habe sie alle verfolgt, seit 30 Jahren begucken, dann ist das Spektrum der Modellergebnisse, nicht der Prognosen, das sind keine Prognosen, der Modellergebnisse immer das Gleiche. Zwischen 1 und 4, 5, 7 bis 8 Grad haben die schon gerechnet. Das heißt, sie rechnen mit der Verdopplung von CO2 und dann schließen sie daraus, was kann folgen. Und an diesem enormen Spektrum, 1 bis 5 Grad, sage ich mal, in 100 Jahren immer, nicht? Das ist so die Größenordnung, von der gesprochen wird. In diesem enormen Spektrum hat sich im Laufe von 30 Jahren nichts geändert, weil es eben Szenarien sind. Das heißt, es gibt keine Einengung etwa jetzt auf 2 bis 3 Grad, sondern das Spektrum der Unsicherheit bleibt.
Wenn ich Sie richtig verstehe, dann können diese Modelle Ihrer Meinung nach also keine Vorhersagen treffen, sondern höchstens Annahmen. Das klingt jetzt sehr nach dem Blick in die Glaskugel, oder?
Ja, kann man so sagen. Und man muss zur Ehrenrettung der Kollegen, die diese Modelle und auch die IPCC-Berichte schreiben, sagen, keiner von denen behauptet, wir machen Vorhersagen. Diese Berichte sind 4000 Seiten lang in der Größenordnung, sind 3 große Teilberichte. Und wenn die wieder fertig sind, alle 5-6 Jahre, dann kommen die Umweltminister zusammen, im Wesentlichen also Europäer, auch ein paar vielleicht ein bisschen abhängige Institutswissenschaftler, es geht ja immer auch ein bisschen um Geld, Forschungsgelder, und machen aus diesen vielen Konjunktiven, die in den IPCC-Berichten drinstehen, es könnte kommen, es würde, es sollte und so weiter. Das sind Konjunktive, die im Englisch da drinstehen. Da machen die Realitäten von, machen ein Warnsystem, suchen sich die extremen Szenarien aus und sagen, der Weltuntergang steht bevor.
Ja, Sie sagen es, in den großen Leitmedien wird ja immer wieder auf die Klimamodelle hingewiesen. Es gibt Klima-Updates und ausufernde Warnungen. Warum wird diese Hysterie Ihrer Meinung nach denn immer wieder so befeuert? Was steckt dahinter?
Ja, da müssen Sie die Leute fragen, die die Parteiprogramme machen. Es macht ja außer den Europäern fast niemand mehr mit. Und das Pariser Klimaabkommen, was immer zitiert wird, das ist ja überhaupt keine Vereinbarung. Das ist eine Summe von Absichtserklärungen. Und von Anfang an sind Länder wie China, Indien, Pakistan, Indonesien gar nicht erst in die Verpflichtung oder in die Spekulation reingegangen, weil sie als Entwicklungsländer galten, zum Teil heute noch. Und so bleiben die Europäer und die Amerikaner sind ja auch nicht mehr dabei und versuchen die Welt zu retten, sage ich mal. Ich sage immer, die Politik hat sich einer Pseudowissenschaft namens Klimaschutz bemächtigt. Das ist naturwissenschaftlich ein totaler Unsinn. Und interessant ist, der berühmte Klimaforscher und auch ein bisschen Katastrophenverbreiter Mojib Latif, der hat nach der Klimakonferenz 2015 in Paris gesagt, ja, man hat ihn gefragt, sind Sie denn damit zufrieden, Herr Latif? Nein, hat er gesagt, überhaupt nicht. Ist alles im Internet zu finden. Das sind ja alles nur Absichtserklärungen. Und die Deutschen mit 1,5% weltweitem CO2-Anteil marschieren vorne weg. Wir gucken uns um in der Industrie, in der Energiewirtschaft. Herr Fahrenhold hat das bei Ihnen glänzend dargestellt im Interview. Das Ergebnis umgibt uns.
Der heilige Gral ist da ja zumindest in der deutschen Klimapolitik die CO2-Reduzierung. CO2 ist ein Treibhausgas. Welche Rolle spielt es denn Ihrer Meinung nach überhaupt?
Alle diese Treibhausgase haben eine sogenannte Sättigung. Das heißt, wir Physiker sagen, irgendwann sind die Strahlungsbanden gesättigt. Und das kann man auch ganz einfach erklären. Je mehr Moleküle ich in der Atmosphäre habe, die die Infrarotstrahlung aufnehmen und in den Kugelraum, Hälfte nach oben, Hälfte nach unten, wieder abstrahlen, die stehen sich irgendwann, ich mache das jetzt ganz plakativ, gegenseitig im Wege. Das heißt, die unteren Moleküle nehmen die Infrarotstrahlung auf, ob sie Wasserdampf nehmen oder CO2 oder Ozon. Und die oberen Moleküle, je mehr ich da reinbringe, die kriegen gar nichts mehr ab, ja, als wenn man unten eine Hand hinhält, das sind die unteren CO2-Moleküle oder Wasserdampf oder N2O und oben kommt nichts mehr. Das nennt man die Sättigung. Und die Sättigung bei CO2 ist schon jetzt zu 90%. Das wird auch von den IPCC-Kollegen gar nicht bestritten. Die sagen auch, 90% ungefähr ist gesättigt, aber wir brauchen Verstärkungsprozesse. Wir haben Verstärkungsprozesse. Und die Wasserdampfverstärkung zum Beispiel wird genannt. Je wärmer, je mehr Wasserdampf. Nur die Meteorologen mit ihren Wetterballonen, die Satellitenforscher, die finden in der Atmosphäre seit 20 Jahren nicht mehr Wasserdampf. Denn jeder Laie, da braucht man kein Wissenschaftler zu sein, versteht das. Wenn ich mehr Wasserdampf in der Atmosphäre habe, gibt es mehr Wolken. Wenn ich mehr Wolken habe, gibt es mehr Regen und alles ist wieder raus. Und das zeigen die Messungen.
Nun gibt es ja auch durchaus Fachleute, die darauf hinweisen, dass CO2 nicht schädlich, sondern geradezu notwendig ist. Für uns Menschen, für die Natur, für die Umwelt, für das Klima. Wie ist Ihre Einschätzung?
Ja, CO2 ist ein lebenswichtiges Gas. Es ist die Basis für die Photosynthese, für die weitere Ergrünung der Erde. Und CO2 produziert über die Photosynthese Sauerstoff. Und jeder von uns braucht ihn. Und das Verrückte ist ja, wir atmen 420 ppm. Ich nenne das jetzt mal so. Das ist so ein gängiger Konzentrationsbegriff. Ein. Jeder von uns hat im Organismus, in der Lunge, ein kleines Kohlekraftwerk. Und den Sauerstoff brauchen wir für die Oxidation, für die vielfältigen Stoffwechselprozesse. Und dann atmen wir, weil eine Verbrennung stattfindet im weiteren Sinne, im physikalischen Sinne, nicht mit Feuer, sondern eine Verbrennung von Sauerstoff. Und dann atmen wir 40.000 ppm aus. Und der Klimaforscher von Storch, der hat vor 20 Jahren gesagt, ja, der beste Schritt zum Klimaschutz und zur Klimarettung wäre eigentlich, dass wir die Menschheit abschaffen. Das ist natürlich super Karikatur, das meint keiner ernst, aber damit soll veranschaulicht werden, dass wir Menschen ja auch CO2-Produzenten sind.
Vor wenigen Tagen, da machte eine Meldung die Runde, der Fokus etwa, der berichtete, dass viele Klimamodelle eigentlich sogar viel zu wenig warnen, da etwa Extremwetterereignisse nicht genug mit einberechnet würden. Eigentlich sei bereits bei 2 Grad globaler Erwärmung der Worst-Case-Fall erreicht. Wie lautet Ihre Einschätzung dazu?
Ja, das ist die Debatte um die Kipppunkte. Das hat vor 20 Jahren am Potsdam-Institut mal jemand bei einem Vortrag, glaube ich, erfunden, das weiß ich nicht so genau. Alle diese Kipppunkte, die vor 20 Jahren angesprochen sind, sind bis heute nicht eingetreten. Die Antarktis wird immer kälter und das Arktiseis, was ja auch kippen sollte, das sollte ja schon 2013 nur noch Wasser sein im Sommer. Das hat inzwischen auch wieder zugenommen. Es hat sich stabilisiert und zeigt seit 10 Jahren, das ist jetzt das schwimmende Eis, ja, zugenommen. Und das passt natürlich alles nicht in diese Kipppunkte rein. Und das kippen die Wälder nicht um, weil sie ergrünen. Ja, was soll ich sagen dazu?
Eine weitere Meldung dieser Tage lautet, und das ist vielleicht ein Kontrapunkt, dass die Grundlage für Klimamodelle ohnehin ins Wanken gerät, weil herausgefunden wurde, dass das Meer deutlich mehr Kohlendioxid aufnimmt als angenommen. Denn das würde den Klimawandel ja ohnehin bremsen. Was ist da dran?
Ja, sehr, sehr, Herr Joppe, da sind wir bei einem Stichwort, was wir zwischendurch schon mal hatten. Das Klimasystem ist ein hochkomplexes, erratisches, unvorhersagbares System. Das heißt, in der Physik nennen wir so etwas ein nichtlineares, chaotisches System. Nicht im Sinne von chaotischen Menschen, sondern eben von chaotisch-physikalischer Natur. Und so stellt sich heraus, dass auch die Modelle das ganze Klimasystem überhaupt nicht im Griff haben. Man kann Klima nicht vorhersagen, indem man Modelle baut, sondern man kann nur Tests machen, was passiert eventuell, wenn. Und dann kommen Spektren raus, wie wir sie eingangs besprochen haben. Es kann 1 Grad wärmer werden, es kann 5 Grad, es kann 8 Grad, es kann aber auch kühler werden. Und das steht hier und da in Fußnoten in den IPCC auch mal drin. Aber das will natürlich keiner wissen. Das passt ja gar nicht in die Landschaft.
Sie haben es gerade angesprochen, es gibt auch Modelle, die voraussagen, dass es durchaus kälter werden könnte. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit hierfür?
Da brauchen wir keine Modelle, da gehen wir in die Klimageschichte. In der Klimageschichte gibt es ein ständiges Auf und Ab. Und das wissen wir, die heute 10.000 Jahre nach der letzten Eiszeit leben, ja auch. Ich brauche nur durch Norddeutschland, durch Mecklenburg zu gehen. Da sehe ich die Endmoränen, dann sehe ich die kleineren und größeren Urstromtäler. Das war eine Mordseiszeit von fast 100.000 Jahren. Und dieses Auf und Ab haben wir in der Erdgeschichte ohne anthropogenes CO2. Und jetzt sage ich noch was. Die Eisbohrkerne aus der Antarktis, die wir seit 20, 30 Jahren hervorragend ausgewertet haben, Alfred-Wegener-Institut, Bremerhaven ist da weit auch führend mit, da wissen wir, dass wir in der Erdgeschichte der letzten Jahrmillionen schon Konzentrationen gehabt haben von 4.000 und 6.000 ppm. Nochmal ganz langsam. Heute sind wir bei 400. Und bei den 6.000 ppm ist die Erde weder verbrannt, noch untergegangen, noch überschwemmt. Wir leben heute da drin.
Das Deutsche Bundesinstitut für Forschung, das hat jetzt angekündigt, Projekte zu fördern, die Klimamodelle mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellen sollen. Bietet KI an dieser Stelle für Sie auch eine Chance oder vielleicht sogar eine Gefahr?
Ja, das ist ein faszinierendes Thema, mit dem ich mich natürlich als Naturwissenschaftler auch am Rande ein wenig beschäftige. Und wir haben Mühe, in meinem hohen Alter da noch mitzukommen. Aber bei einer Sache, weil ich ja schon Erfolge und interessante Dinge sehe in der Industrie, für mich ist hochinteressant und eigentlich auch ziemlich wahrscheinlich, dass wir mit KI diese ganze Klimadebatte sogar beruhigen, sogar versachlichen können, dass wir von dieser Politisierung wegkommen, wenn das möglich ist. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir denken, dass es da sehr rasch gute Ansätze gibt. Ja, und dann, was ist dann? Dann bricht die ganze Klimahyppe zusammen, nicht? Ich zitiere mal eine 200 Jahre alte Weisheit. Dr. Faustus steht mit seinem Adlatus vor einem verschlossenen mittelalterlichen Mauertor einer Stadt. Und er sagt zu seinem Wagner, o glücklich, wer noch hoffen kann, aus diesem Meer des Irrtums aufzutauchen. Was man nicht weiß, das eben brauchte man. Und was man weiß, kann man nicht brauchen. Und in diesem Chaos, was ja der Goethe und der Faust, wenn Sie so wollen, damals schon, das ist ja Chaos, nicht? Damals schon erkannt, da sitzen wir mittendrin, weil sich die Politik einer Pseudowissenschaft namens Klimaschutz verschrieben hat.
Sagt der Diplom-Meteorologe Klaus Eckhardt-Pulz. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Ja, gern geschehen.